Denn wir lernen vor allem durch Wiederholung.
Wäre auch gute Lehre, Martin.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Frohes neues Jahr. Allen Reingezwitschert-Fans, allen Vogelbegeisterten auf dieser Welt wünschen Martin Römmler.
Hallo.
Und ich, Fabian Karwinkel. Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Reingezwitschert.
Der ersten im neuen Jahr 2026. Und wir hoffen, es wird ein erfolgreiches Vogeljahr für uns alle und für die Vögel natürlich auch.
Und auch sonst ein gutes Jahr.
Und auch sonst,
aber genau. Die Vögel sind schon das Wichtigste, auf jeden Fall. Folge Nummer 68 haben wir mittlerweile. Und darf ich heute mir wieder was Besonderes
Lass mich raten, hat das mit 1968 zu tun vielleicht?
Nee,
schade, weil irgendwie die 68er, da denke ich dran. Vielleicht war da auch irgendwas mit...
Tatsächlich im nächsten, also bei der nächsten Folge habe ich schon was mit der Jahreszahl.
Ich auch tatsächlich.
Ach so, okay. Ja. Na gut, 68 ist die Anzahl der Zeichen der ersten Strophe von dem Lied Vogelhochzeit.
Ja.
Also, ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde, fideralala. Hat genau mit Leerzeichen 68 Zeichen.
Jetzt musst du mir mal sagen, wie du das rausgefunden hast.
Irgendwie.
Oder uns verraten.
Ich hab mir das so mal, Mensch, das wäre eigentlich witzig, wenn man mal Zeichen zählt. Und dann dachte ich, von dem Song, das ist ja schon bekannt. Und dann hat das...
Schön.
Also das ist aber ein Trugschluss, dass ich das bei der Folge 68, sondern ich habe das vielleicht bei Folge 55 gedacht.
Ja.
So, es könnte ja passen. Und dann kam daraus 68 Zeichen und dann habe ich mir das schon mal vorgemerkt.
Sofort notiert. Schönes Lied, habe ich auch noch gelernt. Ich weiß gar nicht, ob Kinder das heutzutage auch noch lernen. Wahrscheinlich, ne?
Ich denke mal. Ich dachte immer, es heißt Hochzeit feiern, nicht die Hochzeit machen. Aber es ist die Hochzeit machen.
Ah, na gut, naja. Vielleicht hat man das früher so
Bevor
gesagt.
Wir jetzt hier weiter über das Kinderlied reden, lass uns einsteigen in die heutige Folge, in das neue Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich bin heute Morgen noch um 6.30 Uhr von der Müllabfuhr in Berlin. Berlin ist schon auch, es ist cool, aber es ist auch echt ein ruppiges Pflaster, oder? Also
ja,
in Münster, wenn du da sonntags um 19 Uhr was in den Glascontainer schmeißt, dann wirst du blöd angeguckt. Und wenn in Berlin wird um 6.30 Uhr Altglas und Müll aus dem Innenhof abgeholt, was so laut war, dass ich erstmal Panik hatte, dass irgendwer in der Wohnung, wo ich gepennt habe beim Kumpel. Naja, okay.
Aber wir schweifen ab. Der Winter ist ja die Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden und da kann man natürlich sehr schön Vögel beobachten und eine schöne Aktion, die Stunde der Wintervögel, hilft euch dabei auch ein bisschen und darauf werden wir später auch nochmal eingehen. Ansonsten, ja.
Man kennt ja das Sprichwort, neues Jahr, neues Glück.
Genau.
Neue Stunden der Wintervögel.
Und der Fokus heute liegt auch ein bisschen darauf, mal die Winterstimmen der Vögel, die wir jetzt gerade so sehen und hören können, etwas zu üben. Und da wollen wir heute ein paar Vogelstimmen spielen.
Wir haben ja immer mal wieder so Umfragen bei Spotify, macht auch gern mit, das freut uns immer. Oder wir hatten ja auch unser erstes Webinar im November und bei allen Sachen kommt immer raus, ihr wollt mehr Vogelstimmen. Und bitteschön, die kommen heute.
Aber bevor es lospiepst, noch eine Einsendung von Thomas per Mail kam die im November und es geht um Tauben. Er schrieb, hallo ihr Lieben, heute fotografiert Stadttaube vom Felsentaubentyp, die in einer Baumhöhle brütet. Etwas spät, oder? Die Bestimmung als Stadttaube basiert auf Auge, rotbraun und Schnabel, dunkel. Liebe Grüße, Thomas. Sehr kurz, die Mail, kurz und prägnant. Gab es ein Foto dazu, Fabian?
Gab Fotos dazu und Thomas, danke dafür und du hast absolut recht. Das ist tatsächlich eine Stadttaube, die da in einer Platane brütet. Spannend erstmal, die Mail kam im November an, das ist natürlich spät, aber das passiert bei Tauben. Tauben, die Brutzeit ist quasi von Februar bis November und auch im Dezember und Januar gibt es mal Bruten. Also da gibt es natürlich einen totalen Peak im Frühling und im Frühsommer, aber die können auch noch im Winter brüten. Da empfehle ich auch gerne unsere Taubenfolge Nummer 48, Gurt gegen Böse. Also da haben wir aber gesagt, dass Straßentauben in Mauerritzen brüten. Und das stimmt auch, die sind alte Felsenbewohner. Felsentauben, davon stammen sie ab. Und sie suchen so Mauerritzen, Felsspalten, aber eben auch heute vor allem unsere Straßentauben, irgendwelche Haus, Nischen, Träger, alles. Ne? Ihr kennt es vielleicht von Bahnhöfen.
Und man kennt es ja auch von anderen Vogelarten. Mauersiegler gibt es auch, baumbrütende Populationen zum Beispiel. Oder der Turmfalke kann auch in Baumhöhen brüten. Also es ist nicht
Seltener
immer so
Feuer.
Festgelegt. Ne?
Wir sagen auch in der Folge, dass die Hohltauben die einzigen sind, die in Baumhöhlen brüten. Und das steht auch so im Nabu-Vogelbuch. Und das habe ich tatsächlich jetzt bei dem nächsten Druck, wird dann nicht mehr stehen, die einzige europäische Taube, die in Baumhöhlen brütet, sondern da steht jetzt dann, die regelmäßig in Baumhöhlen brütet. Also Thomas, vielen Dank dafür. Ist korrigiert.
Die Vogelnews.
Fabian hat uns heute eine Schlagzeile mitgebracht. Ich lese vor, Batman schlägt zu. Okay, wir sind ja im Vogelpodcast, aber europäische Fledermausart frisst Zugvögel. Bam.
Ja, eine News, die längst überfällig war. Die wollten wir immer schon bringen oder wollte ich immer schon bringen, aber dann gab es irgendwie noch was anderes oder die ist zu lang gewesen. Deswegen kommt sie heute. Die kommt nämlich vom Oktober 25 und es geht um genau das, was der Titel sagt, nämlich um eine Fledermausart und zwar den größten europäischen Fledermaus-Batman, den wir so haben, der Riesenabendsegler. So, kurzer Hintergrund. Zugvögel, Milliarden, fliegen nachts. Also anders als jetzt Kraniche und Gänse, die wir so kennen als tagziehende Arten, fliegen fast alle Singvögel in der Nacht. Unter anderem, weil sie da sicherer sind vor der Prädation. Forscher aus Dänemark und aus Spanien haben herausgefunden, dass anscheinend Vögel dabei gefressen worden sind, weil sie haben Überreste von Singvögeln in Fledermauskot gefunden, von diesem Riesenabendsegler. So ungefähr, dass ihr mal so eine Idee habt, 40 Zentimeter groß, schon, also Spannweite ist schon Brecher und ungefähr 60 Gramm Gewicht. Da habe ich gedacht, brauche ich jetzt irgendeinen Vergleich. Bin in die Küche gegangen, habe irgendwas gesucht, was genauso schwer ist. Und tatsächlich, wenn man größere Hühnereier zu Hause hat, dann die wiegen ungefähr 40 Gramm. Also, so schwer ist dieser Fledermaus, womit ich meine Arbeitszeit manchmal verbringe. Naja. Und diese Fledermaus wurde dann, weil die Forschung dachte, das ist ja unglaublich spannend, haben die mit Sender ausgestattet, die auch ein integriertes Mikro haben. Und Fledermäuse jagen ja mit Ultraschall, mit Echoortung. Und wenn sie was jagen, dann hört man das auch. Dann werden diese Geräusche schneller ausgestoßen, weil in dem Moment ist einfach viel Information über die Umgebung wichtig, um erfolgreich zu jagen. Und da hört man eben, dass das ganz, ganz schnell wird. Ja, und dann hört man tatsächlich bei mehreren Aufnahmen Windgeräusche und Verfolgungen im Sturzflieg. Also dann hört man auch den Wind rauschen und die Fledermaus ganz oft so. Und es gibt 600 von solchen Verfolgungsaufnahmen. Da weiß man jetzt nicht ungefähr, also man denkt sich schon, dass sie in der Höhe und so wahrscheinlich Vögel jagen nachts, kaum Insekten dann. Aber es gibt tatsächlich auch eine, wo man nachweisen kann, dass sie einen Vogel fressen. Bei den anderen vermutet man, weil die dauern auch teilweise 2,5 Minuten und normale Verfolgungsjagden von Insekten gehen eigentlich sehr, sehr schnell. Die werden innerhalb von weniger Sekunden gecatcht. Aber bei einer Aufnahme konnte man es auch wirklich nachweisen, weil man hört dann noch so das Geräusch von dem kleinen Rotkehlchen tatsächlich, so ein kleines Piepsen und dann verstummt das und man hört, dass irgendwas gegriffen wird. Und dann hört man tatsächlich auch, wie die Fledermaus frisst. Sie frisst den Vogel einfach im Flug.
Also man hört Kaugeräusche oder Schmatzen oder...
Diese Fledermaus hat dieses Rotkehlchen in der Luft, in der Nacht, in größerer Höhe, nach langer Verfolgungsjagd erwischt und frisst es dann. Also fand ich eine sehr spannende News. Wollte ich gerne mit euch teilen. Und dann habe ich mal geguckt, gibt es auch in die andere Richtung. Und zwar, da kannst du mal kurz den Titel vorlesen, den ich mir da ausgedacht habe.
Der wäre nämlich unglücklicherweise eine Meise, zur Not gibt's Fledermaus.
Das aus einem Artikel vom Max-Planck-Institut für Ornithologie aus den Seewiesen von 2009 mit dem Titel »In der Not frisst die Meise auch Fledermäuse«. Und da wurden bei geschlossener Schneedecke beobachtet und dokumentiert, wie Kohlmeisen in Ungarn in der Höhle Zwergfledermäuse im Winterschlaf fressen.
Verrückt.
Wohl also nur anknabbern zur Not, oder die Info kam daher, weil wenn die Schneedecke nicht da war oder es gab Futterangebot, dann sind die Meisen nicht in die Höhle gegangen. Also das ist wahrscheinlich auch nicht die Regel, waren jetzt einzelne Meisen, aber man kann es auch umgekehrt denken. Also die fressen sich, Fledermaus, Vogel, geht in beide Richtungen. Und spannenderweise, es gab auch vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gab eine Aufnahme aus Deutschland, aus Bad Segeberg, wie Ratten Fledermäuse fangen. Ja, und zwar da irgendwie gesehen. In dem Ausflug sitzen und dann sich die Fledermäuse holen. Also
man muss ja auch sagen, Meisen gehen ja auch an Kadaver im Winter. Ne? Also das ist auch schon öfter mal gezeigt worden, dass sie dann auch Fleisch picken. Und es gibt auch Vogelarten auf der Welt, die spezialisiert sind auf den Fledermausfang.
Das stimmt.
Also wenn ich an Asien denke, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Fledermaus, Bat, Hawk heißt
Fledermausadler heißt der.
Ja, also die dann darauf warten, dass die Fledermäuse in der Dämmerung aus der Höhle fliegen und dann jagen sie die und sind auch meistens sehr erfolgreich.
Ich meine das auch. Also Eleonorenfalken oder Baumfalken auch gelegentlich Fledermäuse fressen. Also sehr, sehr spannend. Auch ein bisschen grausam, aber sehr spannend. Unsere Mutter Natur. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann verlinken wir euch all diese Artikel natürlich in den Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, wir starten mit einem kleinen Rückblick. Previously on Reingezwitschert. Wenn es um das Thema Wintervögel geht, unsere erste Folge dazu war die Nummer 19, Wintervögel aufgeplustert, fertig, los. Da ging es darum, was machen Vögel im Winter, wie überstehen sie die Kälte, wie überstehen sie Frost, was machen sie aufgrund von Nahrungsmangel, welche Anpassungen haben sie einfach. Und ja, wir haben auch Begriffe geklärt, was sind Invasionsvögel oder wie kann man Spuren im Schnee lesen.
Bei der Folge Nummer 42, Wintervögel, Daumen hoch. Super Wortspiel. Haben wir Beobachtungstipps für Wintergäste gegeben. Das hat sich vor allem auf Wasserflächen bezogen, wo man gut im Winter Meeresenten, wo man Schwäne, wo man Taucher gut beobachten kann. Und wir haben schon angefangen, ein paar Landvögel auch zu erwähnen, aber ziemlich wenig. Und das wollen wir heute machen. Also heute soll es vor allem um Singvögel gehen, die ihr im Winter gut sehen und hören könnt. Und da freue ich mich schon drauf. Aber bevor wir anfangen, schon mal verraten, einige davon könnt ihr auch am Futterhaus beobachten. Und es freut mich sehr wirklich, dass ihr wieder dabei seid. Einen sehr coolen Werbepartner. Und hört mal rein in die kurze Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, ein perfekter Sonntagmorgen. Ihr macht euch einen Tee, kuschelt euch ein und schaut dem Treiben am Futterhäuschen zu.
Ja, und damit bald jeder Tag zum Sonntagmorgen wird und ihr keinen Vogel mehr verpasst, gibt es die BirdFi Futterhäuser von Orniwelt mit eingebauter Kamera von NetView. Denn jeder Vogel hat seinen eigenen Tagesrhythmus und manche sind schon früh am Morgen aktiv, andere lassen sich ja später am Tag blicken und so verpasst ihr kein Vögelchen mehr.
Und ich schätze, ihr seid vielleicht auch so gestrickt, dass ihr verschiedene Tagesrhythmiken habt und nicht zu jeder Zeit am Futterhäuschen sitzt. Vielleicht sitzt ihr auch mal im Büro oder, keine Ahnung, auf dem Klo oder so in der Bahn und dann könnt ihr mit diesen Futterhäuschen eben euch die Vögel angucken. Denn sobald ein Vogel oder auch ein anderes Tier, gibt auch oft kecke Eichhörnchen, am Futterhaus auftaucht, schaltet sich die Kamera automatisch ein und macht ein Foto und schickt sie zu euch ans Smartphone.
Und das ist nicht nur praktisch, sondern auch sehr pflegeleicht, das ganze System. Ihr könnt es nämlich einfach reinigen. Ihr könnt es flexibel mit verschiedenen Futtersorten befüllen, je nachdem, welche Vogelart ihr anlocken wollt oder welche ihr im Garten habt. Ja, und das ist ein spannender Weg, die Natur direkt vor der eigenen Haustür zu erleben. Plus garantiert, Fabian hat schon gesagt, auch lustige kleine Anekdötchen mit anderen Tierchen.
Also schaut doch vorbei bei orniwelt.de, da gibt es auch viele weitere Produkte rund um die Vogelbeobachtung, sei es Ferngläser, Spektive, Stative und vieles mehr. Wenn ihr diese lustigen Fotos gerne auf euer Handy bekommen möchtet, wenn ihr der Vogelwelt durch euer Futterhäuschen ganz nah sein möchtet, dann schaut vorbei bei orniwelt.de, schaut euch die Futterhäuschen an, aber auch noch viele andere Sachen, also von Ferngläsern über Spektive, Stative. Orniwelt hat da eine ganze Menge und beraten auch gut, also ich bin da auch Kunde und sehr zufrieden.
Natürlich haben wir auch einen Rabattcode für euch. Reingezwitschert heißt der, den könnt ihr dann eingeben und dann bekommt ihr 5% auf alle Produkte im Warenkorb bei orniwelt.de. Oder schaut einfach vorbei im Ladengeschäft, wenn ihr in Schleswig-Holstein seid, in der schönen Stadt Tellingstedt, dann könnt ihr dort auch einkaufen gehen.
Ende der Werbung. Bevor wir jetzt einsteigen in unser Wintervögelchen, habe ich natürlich einen kleinen Icebreaker mitgebracht für dich, für alle. Und zwar, was esse ich hier gerade?
Ich kann es sehen. Es klingt ein bisschen wie ein Lagerfeuer, aber nein, es ist eine Physalis.
Mein Morgen startete nämlich mit einem Nussriegel.
Man soll doch nicht mit vollem Mund reden.
Mich sieht ja keiner. Und wenn ihr mal einen Podcast aufnimmt, ist nicht morgens ein Nussriegel. Das ist nicht gut. Der springt ab und zu in die Luftröhre zurück. Okay, das war nicht mein Icebreaker-Spiel. Tut mir leid für diese Essensgeräusche hier. Nämlich, ich dachte, neues Jahr, neue Jahrestiere. Wir reden ja oft über den Vogel des Jahres. 2026 ist es das Rebhuhn geworden. Das wurde von euch gewählt unter den 5 Kandidaten. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Natur des Jahres von verschiedenen Organisationen. Und wir fangen mal einfach an mit dem Wildtier des Jahres. Martin, weißt du das?
Ach hey, das Wildtier des Jahres.
Von der Deutschen Wildtierstiftung gekrönt.
Ich würde mal schätzen, ein Säugetier.
Richtig, das ist ein Säugetier.
Vielleicht aus der Gruppe der Nager?
Nee.
Nee, dann die Paarhufer?
Ja.
Also ein Rehhirsch oder ein Wildschwein? Ich sag jetzt einfach mal Wildschwein.
Es ist gleiche Farbe wie dein Pullover.
Ach, okay, dann ist es, also ich trage gerade Bordeaux, glaube ich. Dann ist, obwohl, was ist das, ein Rothirsch?
Ja, da geht nicht ganz. Der Rothirsch.
Der Bordeaux-Hirsch.
Was denn die Fledermaus des Jahres? Wir hatten den Abendsegler schon, ist tatsächlich auch ein Abendsegler.
Ist ein Abendsegler, dann gibt es ja nur zwei, den großen und den kleinen. Ich würde mal sagen, der kleine.
Ja, richtig. Mhm. Der Lurch des Jahres.
Ich glaube, das habe ich gesehen. Das war, glaube ich, der Salamander, der Alpensalamander.
Alpensalamander. Mhm. Richtig. Krasses Tier. Also Feuersalamander ist ja schon cool. Und der Alpensalamander, den finde ich auch ziemlich faszinierend. Ist ganz übrigens schwarz, das, ne? Tier oder eins der Tiere, ich glaube mit dem Fransenhai zusammen, mit der längsten Tragzeit der Tiere generell. Die bringen nämlich nicht, wie andere Amphibien, irgendwie legen die Eier in irgendein Gewässer und da schlüpfen dann die kleinen, ganz viele hunderte kleine Kaulquappen draus, sondern das entwickelt sich im Bauch von dem Weibchen des Salamanders. Macht auch ökologisch Sinn, wenn man so betrachtet, die Alpen sind ja schon sehr schroff, da passiert Winter und Sommer, ist einfach sehr viel Kontrast.
Kurze Periode auch, ne, in der man sich fortpflanzen kann.
Und bis zu 2 Jahre, teilweise noch länger, werden die kleinen Lurche im Bauch gehalten und sie bringen auch nur 1 bis 2 Jungtiere zur Welt.
Das wusste ich gar nicht, wow.
Die ernähren sich in der Zeit von unbefruchteten Eiern und dann kommt da einfach ein fertiger Salamander raus. Mhm. Sonst haben die ja auch noch Kiemen und so, die kleinen Lurche, die kleinen Amphibien-Babys. Aber bei einem Alpensalamander kommt schon ein fertiges Tier raus. Finde ich cool.
Mhm.
Ja, ich habe noch das Insekt des Jahres.
Das habe ich auch gesehen, das war irgendein Bläuling, aber frag mich nicht welcher.
Nee, das ist der Schmetterling des Jahres, da komme ich auch gleich zu.
Achso, Insekt.
Ich lese mal ein paar Funfacts dazu. Ich liebe Funfacts.
Ja, wir alle.
Als Heuschrecke, okay. Ich muss noch
üben. Du bist nicht gut mit, mit Geheimnissen.
Sie wurde eingesetzt, um Warzen durch ihren kräftigen Biss herauszubeißen.
Ja. Das ist der Warzenbeißer, okay, eine große Laubheuschrecke, die auch wirklich kräftig zubeißen kann, habe ich auch schon erlebt.
Also die konnte auch was rausbeißen, aber so biologisch hätte man sich dann die Warze auch rausschneiden können. Also das war dann noch nicht so wirkungsvoll. Okay, Schmetterling des Jahres, hast du schon angedeutet,
genau, Bläuling. Bläuling, aber mit irgendeinem Attribut vorne, den ich nicht mehr weiß.
Dunkel, Wiesen, Ameisen.
Genau so
sind die Attribute. Der dunkle Wiesenknopf, Ameisen, Bläuling. So, Wiesenknopf ist das, was er frisst. Dunkel ist, weil es auch einen hellen gibt. Und Ameisenbläuling, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Weil dieser,
das ist cool.
Also das ist wirklich cool. Die Larven, also die legen die Eier auf den Boden und die werden dann als Raupe, glaube ich, werden sie dann in den Ameisenbau getragen. Von der roten Knotenameise, glaube ich, ist das, also von irgendeiner Knotenameisenart, weil sie so riechen wie die Ameisen selbst. Also sie denken, das ist irgendwie
Eine Larve von
sich selbst, ja. Oder die werden teilweise auch noch bevorzugt behandelt, also wie die, bisschen wie die Königin, die werden dann immer schön gefüttert und gepflegt und so, und es gibt, glaube ich, in der Tierwelt kaum einen sicheren Ort als einen Ameisenbau. Wenn du keine Ameise bist, ist das ein sehr schlechter Ort, aber wenn du danach riechst, dann wirst du da beschützt wie in einer Festung. So, und die pflegen die Ameisen pflegen die Raupe, bis sie dann irgendwann sich verpuppt und als Falter sich dann schnell aus dem Staub macht und dann eben so Feuchtwiesen braucht. Leider super selten geworden. Mit dem Wiesenknopf.
Und das Coole ist, die schlüpft auch im Nest und als Imago, also als fertiger Schmetterling, kriecht er dann aus dem Nest heraus.
Ja, wirklich cool. Jetzt gibt es auch noch eine Schlupfwespenart. Also die hat sich jetzt auf diesen Wiesenknopf-Ameisenbläuling spezialisiert. Das heißt, Schlupfwespen sind schon auch ein bisschen fies. Die legen Eier in lebende Organismen meist und die schlüpfen dann und fressen das Tier so von innen. Also so funktionieren das bei manchen Schlupfwespen schon grausam. Das heißt aber jetzt, diese Wespe muss in den Ameisenhügel reingehen. Ich habe gerade gesagt, das ist eins der sichersten Orte. Was sie dann machen, die können so einen Stoff produzieren, der so einen Alarmstoff bei Ameisen imitiert. Also die denken dann, jetzt ist hier übel Stress, es bricht totales Chaos aus. Die Ameisen prügeln sich teilweise gegenseitig und in diesem Chaos geht die Schlupfwespe dann in den Bau, parasitiert die Raupe, haut wieder ab und dann schlüpfen die Larven in der Raupe, fressen das und als Imago hauen sie dann auch ab. Also
Wahnsinn. Also Naturevolution, das ist schon echt ein tolles Pflaster. Und man muss natürlich sagen, sicherer Bau, ja. Aber es gibt natürlich auch Vögel wie den Grünspecht,
ja,
die solche Nester dann auch auftun und mit ihrer langen Zunge dann auch Puppen und so weiter aus diesen Nestern klauben können, ne? Um mal wieder einen kleinen Vogelbezug herzustellen.
Okay, der letzte. Das hat auch so viel Potenzial, hier eine ganze Folge zu füllen. Der Einzeller des Jahres ist von der Gesellschaft für eukaryotische Mikrobiologie gekürt worden. Es ist der Kraken. So heißt dieses Tier tatsächlich. Oh. Und ich lese vor, ich zitiere, was nach Seemannsgarn klingt, existiert wirklich. Kraken carinae ist eine winzige Amöbe, die sich wie das mythische Seeungeheuer Kraken mit unzähligen Armen durch ihre Welt tastet. Unter dem Mikroskop entfaltet der Kraken ein filigranes Netz aus feinen Fäden, seine Tentakel, mit denen er Beute, wie beispielsweise Bakterien, fängt und zu sich heranzieht.
Wow. Cool. Wenn ihr mehr über die Jahrestiere oder Jahresorganismen erfahren wollt, schaut auch gerne mal bei nabu.de vorbei. Da haben wir eine Auflistung auch der Organisationen, die diese Tiere küren.
Verlinken wir euch. So, und damit starten wir in unsere Winterstimmen. Martin?
Und wir fangen an mit den Finken, die wohl häufigsten Vögel im Wintergarten.
Ja, zumindest irgendwie Winter ist für mich so Finken-Monat.
Ja.
Jahreszeit vielleicht eher. Also ich liebe Finken, muss ich dazu sagen. Es gibt so viele schöne, die sind so bunt. Ich finde es ja auch irgendwie sympathische Veggies irgendwie. Ich finde die cool.
Sympathische Veggies, ja.
Und ich fange mal einfach mit einer Stimme an. Für mich auch eine Winterart. Wenn Schnee liegt.
Der Vorteil ist, im Winter sieht man diese Art sehr viel häufiger. Also bei mir ist das der Fall, als es im Sommer der Fall ist.
Berlin hat auch kaum Rotvögel, glaube ich, von dem.
Aber im Winter sehe ich sie eigentlich regelmäßig und höre sie auch.
Es ist ein Fink, der auf Englisch Bullfinch heißt, wegen seines Stiernackens, also dem sehr breiten Nacken.
Sieht auch wirklich bullig aus, ja.
Hat eine schwarze Kopfplatte und die Männchen sind wirklich schön, was ist das, wie kann man die Farbe nennen? Rosa,
ja, rosa, Pink. Rot, rot. Die Weibchen sind auch ähnlich gefärbt, da ist die Farbe etwas gedämpfter, sag ich mal, vielleicht eher so ins Beige-Braun. Und sie haben einen sehr dicken, kurzen, schwarzen Schnabel, der schon mal darauf schließen lässt, das ist ein Fink und sie ernähren sich wahrscheinlich von Sämereien. Und es gibt auch eine Besonderheit, es gibt nämlich den sogenannten Trompeter, Punkt, Punkt, Punkt.
Es handelt sich um einen Gimpel, wir können ja jetzt nicht 20 Vögel des Tages.
Okay, wir sind ja noch nicht bei Bird of the Day. Genau.
Ich lese da mal ein kleines Kapitel aus dem Nabu-Vogelbuch vor, vom Gimpel. Trompeter-Gimpel. In Deutschland kommt die Unterart Europäer vor. Die Stammform Pirhula des Gimpels bewohnt nördliche Gefilde. Sie äußerlich zu unterscheiden ist nahezu unmöglich. Doch eine Teilpopulation der nordischen Stammform, vermutlich aus Nordrussland, hat einen besonderen Ruf. Sie klingen wie eine zweistimmige Kindertrompete und werden deshalb auch gerne Trompeter-Gimpel genannt. Also zusammenfassend, wir haben hier gar nicht die Stammform in Deutschland, die ist nämlich weiter nördlich verbreitet und ein Teil davon, wahrscheinlich Nordrussland, hat sich diesen Trompeterruf angeeignet und der klingt wirklich süß. Fast wie unser Trompetergimpel.
Du meinst wie unser Wüstengimpel?
Wüstengimpel, ja. Trompeterfinch.
Ehrlich gesagt kenne ich immer nur diesen Ruf aus Berlin im Winter.
Echt? Ja, dann muss man darauf achten, vielleicht sind es, gibt es da viele Trompetergimpel. Okay, kommen wir zum nächsten Fink.
Das ist einer der häufigsten, würde ich mal behaupten, auch an Futterstellen im Winter.
Ja, also mit Sicherheit der häufigste Fink wird da der Buchfink sein.
Mhm.
Der nicht der gleiche ist, der wahrscheinlich da im Sommer singt und brütet, vielleicht auch. Aber es kommen ganz viele überwinternde Vögel auch aus dem Norden zu uns, ganz viele Buchfinken und Bergfinken, die etwas kontrastreichere, knallige, coole Versionen von Buchfinken. Also Buchfinken sind auch sehr cool. Bergfink und Buchfink. So, jetzt haben wir euch von beiden mal die Rufe mitgebracht. Bei dem Buchfink hört man vor allem, oder höre ich vor allem gerade, die Flugrufe. Also dann fliegt da so ein kleiner Vogel und der macht dann immer so ein Jupp-Jupp. So ein, ich merke mir das als Jupp, weil mir das jemand erklärt hat, der Jupp heißt und gesagt hat, ja, musst du, ne? Und dann hörst du, der sagt meinen Namen.
Denk an mich, genau. Jupp.
So klingt der. Kann man zumindest rein
interpretieren.
Ja. Grüße an Jupp an der Stelle. Und der Bergfink, die sind auch oft gemeinsam in Trupps. Der macht so ein Quäken. Und die sind wirklich unglaublich schön, diese Vögel. Könnt ihr auch am Futterhaus beobachten im Winter. Und bestes Merkmal ist aber, ihr seid irgendwie in einer Feldflur unterwegs und ihr hört dieses Quäken.
Ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, aber es ist auch eine nordische Art, die also vor allem in Skandinavien und ostwärts in Russland, Richtung Russland brütet. Ist auch nahe verwandt mit dem Buchfink. Diese starke Färbung, die man so aus den Büchern und aus der Nabu-Vogelwelt kennt, vom Bergfinken, die ist natürlich im Winter nicht so vorhanden. Ne? Dann ist er im Schlichtkleid, auch die Männchen. Es hängt vielleicht ein bisschen auch davon ab, zu welcher Zeit im Winter man den Vogel sieht. Aber er sieht jetzt nicht ganz so prachtvoll aus wie im Frühjahr.
Aber trotzdem wirklich schön. Ihr habt so orange-rosé-Farben, schwarze Kontraste. Oft bei den Wintervögeln einen gelben Schnabel, bei den Männchen wird er noch ganz schwarz. Und einen weißen Bürzel. Daran könnt ihr das gut erkennen. Buchfinken haben einen sehr schönen grünen Bürzel. Also Bürzel der Stelle, die quasi unterm Rücken ist. Also die bei zusammengelegten Federn.
Flügeln.
Flügeln, genau, verdeckt werden. Sozusagen der Ischias.
Ja, so am Schwanzansatz so, kann man ja eigentlich sagen, so, ne? Genau.
Wir wollen wieder zwei vergleichen, wie beim Buch und Bergfink, und zwar die Zeisige. Ein genereller Beobachtungstipp für Zeisige. Geht in Parks oder in kleine Wälder und schaut euch Birken und Erlen an. Da sitzen die nämlich sehr gerne und man könnte fast sagen, das hat was mit ihrem Namen zu tun auch. Da haben wir nämlich einmal den Birkenzeisig und den Erlenzeisig. Der Erlenzeisig ist der deutlich häufigere von den beiden und die sind oft in großen Trupps unterwegs. Und was ihr dann hört, ist so ein bisschen trauriges, absteigendes Dü.
Gut nachgemacht.
Wirklich, ja, ich bin Imitator. Also häufigste Situation, ihr seht eine Erle oder eine Birke und dann fliegt so ein größerer Trupp kleiner Finken über euch oder kleiner Vögel. Relativ kleiner Körper, kurzer Schwanz mit so, sieht man, so ein bisschen eingeschnitten. Und dann hört man diesen Ruf, dann sind das oft Erlenzeisige. Und da lohnt es sich in jedem Fall nochmal genauer hinzugucken. Die sehen einfach toll aus, schön gelb und schwarz. Und wenn man dann genau hinguckt, findet man oft in diesen Trupps auch noch Birkenzeisige. Und die sind so, die sind heller und haben so ein rotes Kopfplättchen. Die sind nicht immer in Trupps, aber gerne vergesellschaftet. Und beim Birkenzeisig, sage ich immer, das klingt wie so ein bisschen wie so ein ratternes, ja, jetzt nicht Maschinengewehr, aber naja, vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
Klingt ein bisschen.
Bisschen wie ein Grünfink.
Genau, erinnert ein bisschen an Grünfink. Ich finde es immer witzig, wenn ich im Winter am Küchenfenster sitze, so tagsüber und es ist ruhig, wir haben Birken im Hinterhof, dann sehe ich manchmal die kleinen Birkenschuppen von den Zapfen so runterfliegen und dann weiß ich, irgendwelche Vögel sind gerade dabei, die Samen rauszufressen. Und meistens sind das dann im Winter Erlenzeisige, manchmal auch Birkenzeisige oder Stieglitze.
Ach, schön.
Das ist für mich immer ein gutes Zeichen.
Ach, Finken sind einfach toll. Und zwei besondere möchten wir euch noch vorstellen. Zwar den ersten, der ist dann weniger an Birken, sondern eher an Nadelbäumen. Und der Schnabel ist spezialisiert, um Samen aus Zapfen zu holen. Der geht nämlich nicht richtig zu sozusagen, sondern der vordere Teil, die Spitzen gehen aneinander vorbei. Also wenn ihr euren Zeigefinger so krümmt, wie als wärt ihr ein kleiner Pirat und dann die aneinander so vorbei bewegt. So haben die ihren Schnabel. Und sie heißen auch danach genau. Fichtenkreuzschnabel.
Und mit diesem Schnabel können sie quasi zwischen die Deckschuppen der Zapfen gehen, bei der Fichte oder auch bei der Kiefer, je nachdem welche Vogel oder welche Kreuzschnabelart wir uns anschauen. Und sie öffnen den Schnabel und dabei können sie gewissermaßen die Schuppen voneinander lösen und trennen und mit der Zunge dann den Samen herauslösen.
Das ist schon sehr cool. So ein Fichtenkreuzschnabel geht auch an einen anderen Nadelbaum. Das ist jetzt nicht so das Ausschlusskriterium. Es gibt auch tatsächlich Kiefernkreuzschnäbel, die sind aber ganz, ganz, ganz selten nur in Deutschland zu beobachten und auch sehr schwer zu erkennen. Also in der Regel habt ihr Fichtenkreuzschnäbel. Und auch hier ist der Ruf das Beste, um den Vogel zu erkennen und zu finden. Geht in so einen kleinen Mittelgebirgs-Nadelwald, guckt auf die Spitzen, da sitzen sie dann nämlich ganz gerne oder irgendwo, wo Zapfen hängen, und fressen sie da rum und achtet vor allem auf den Ruf. Der klingt wie so ein Gib-Gib.
Schön, wie du das Handy an dein Ohr hältst, obwohl es über deine Kopfhörer kommt.
Ich kann das gerade nicht ordnen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es kommt über das Handy raus. Also, Fichtenkreuzschnabel. Cooler Vogel, der auch tatsächlich weniger an die Jahreszeit im direkten Sinn gebunden ist, an die Wärme, was Brut angeht, sondern mehr an die Zapfenreife. Also die brüten dann, wenn es viel Nahrung gibt, wenn viele Zapfen reif sind. Und meistens ist es eben in der kalten Jahreszeit so. Und dann polstern die ihr Nest mit ganz vielen Federn und Haaren, also ganz, ganz dicht, damit das warm hält. So, neben den beiden Kreuzschnäbeln von den Finken gehen wir rüber zu einer anderen Familie, die auch so groß und bullig ist. Und zwar dem Seidenschwänzen mit einer Art, die in Europa vorkommt, der Seidenschwanz. Und der ist also nicht Seidenschnabel, ist nicht Harry Potter. Der Seidenschwanz ist aber wirklich ein Hingucker. Wenn ihr den nicht kennt, googelt es gerne mal. Unglaublich toller Vogel, auf Englisch Waxwing. Der hat auch so Wachspartikel, wachsähnliche Partikel an den Federspitzen vom Schwanz zum Beispiel. Und
gelb und rot. Und wirklich, also sieht coole verrückt Sache, aus, der also Vogel.
Wirklich. Und im Winter ist die Zeit, um den zu sehen. Das ist nämlich ein sehr nordischer Vogel. der teilweise, wir haben den schon mal erwähnt, als Invasionsvogel in sehr, sehr kalten Jahren aufgrund von Nahrungsmangeln in Deutschland einwandert. Den spielen wir euch natürlich auch vor.
Und das Besondere auch am Seidenschwanz ist, er ist ja ein Fruchtfresser, zumindest im Winter. Er frisst zum Beispiel Vogelbeeren sehr gerne, wenn sie denn vorhanden sind. Und da liest uns Fabian mal was aus dem Buch vor, aus dem Nabu-Vogelbuch.
Und zwar starke Leber. Während der Brutzeit frisst der Seidenschwanz bevorzugt proteinreiche Insekten. Einen wichtigen Bestandteil seiner Nahrung im Winter machen Früchte, besonders Beeren, aus. Seine große und leistungsstarke Leber ermöglicht ihm, vergorene Beeren zu fressen, ohne betrunken zu werden. Bis zur doppelten Menge ihres Körpergewichts können die eleganten Vögel dabei zu sich nehmen.
Toller Vogel.
Starke Leber. Ja, so ist es.
Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Gruppe der Wintervögel, nämlich den Drosseln. Und da sei hier an erster Stelle erstmal die Rotdrossel genannt, die nicht bei uns brütet, aber regelmäßig doch auf der Zugzeit zu sehen und zu hören ist.
So ein bisschen die Skandinavien-Amsel, sage ich mal. Also die gibt es auch, die Amsel in Skandinavien. Aber das ist so, je weiter Richtung Norden geht, desto mehr wird es rotdrosselig. Und im Winter ist es eben super schön. Wir haben bei der letzten Folge auch bei diesem Jahresrückblick gesagt, im Oktober, im November am Nachthimmel könnt ihr das super hören, diesen hohen Ruf. Also der ist schon schwierig zu hören. Aber wenn ihr den dann hört, dann hört ihr ihn ganz oft. Und dann, weiß nicht, das war bei mir so ein Moment, wo ich mir dachte, ach ja, Vögel, die sind einfach überall und es ist so schön. Und nicht nur im Herbst, wenn sie ziehen, sondern sie bleiben auch im Winter. Viele Tiere überwintern auch in Deutschland. Und da könnt ihr diese wunderschöne Drossel mit den roten Unterflügeln und dem Überaugenstreif beobachten.
Vielleicht ein kleiner Beobachtungstipp, wenn ihr fruchttragende Efeubestände habt an Bäumen oder auch ja, am Zaun, wo auch immer, da finden sie sich auch gerne ein und fressen die ja, Früchte der Efeu-Pflanzen. Also eine ganz wichtige Nahrungsquelle auch für Vögel im Winter.
Und wenn ihr den Ruf kennt, dann seht ihr die auch manchmal einfach so, weiß nicht, im Park oder auch in der Stadt so überfliegen, seht ihr dann so einen Vogel in weiter Entfernung, hört aber den Ruf und wisst, ach ja, kleine Rotdrossel.
Das habe ich gelernt.
Du warst noch im Norden und jetzt bist du hier, genießt den Winter.
Und dann gibt es noch eine andere Verwandte aus der Familie der Drosseln, nämlich die Wacholderdrossel, nach der Pflanze, dem Wacholder, benannt. Ich weiß gar nicht, ob sie die auch frisst, die Wacholderzapfen.
Ja. Ja, die wurden tatsächlich auch, also die Wacholderbeeren werden gefressen.
Naja, es sind ja eigentlich Zapfen, beerenartige Zapfen, ja. Um genau zu sein.
Okay. Okay. Und tatsächlich wurde sie auch gerne oder wird sie teilweise auch noch gerne verspeist, weil durch auch diverse Beeren, nicht nur Wacholderbeeren, haben Bitterstoffe, aber angeblich hat das Fleisch leichte Wacholdernoten, was ihr dann auch zum Verhängnis wird.
Und dazu gibt es auch einen schönen kleinen Absatz im Buch natürlich, im Nabu-Vogelbuch. Fabian, magst du mal vorlesen?
Sehr gerne. Und zwar gemeinsam stark. Wacholderdrosseln sind fast immer in Gruppen unterwegs. Nähern sich Feinde wie Raben oder Greifvögel ihren Futterbäumen, verjagen sie diese furchtlos mit lauten Zetern. Sie können die Eindringlinge sogar mit Kot spritzen, was gelegentlich den Flug der Angreifer beeinträchtigt, da der durch verdaute Beeren kleistrige Kot das Gefieder der Feinde verkleben kann.
Das war auch ein Zungenbrecher.
Ja, also das ist schon auch ziemlich cool. Die gehen dann wirklich auf die, weiß ich, Krähen beispielsweise los. Und dieses Ankacken ist ja schon irgendwie...
Das machen sie auch mit Menschen. Das haben wir in Skandinavien mal erlebt.
Ach echt?
Da sind wir wahrscheinlich dem Nest zu nahe gekommen. Da haben sie uns auch angekotet.
Wirklich gezielt?
Gezielt. Also wir haben es dann erst im Nachhinein gemerkt, dass wir am Shirt irgendwie Kot kleben hatten.
Das ist schon eine verrückte Strategie auf jeden Fall.
Und ja, wir müssen uns noch anhören natürlich.
Total. Ich habe ja gerade schon gesagt, die zetern so.
Und ist auch sehr typisch. Also die Wacholderdrossel ist auch eine der wenigen, die ich sofort erkenne.
Ja, ist so der Winter.
Beim Ruf.
So eine schöne Winterdrossel. Auch sehr große Drossel. Die macht so ein schackerndes Tschack-Tschack.
Ja, klingt so ein bisschen wie die Amsel, aber viel heiser und rauer.
Haben wir noch eine Drossel für euch? Ja, haben wir. Haben wir. Und zwar die Misteldrossel. Der Ruf ist ziemlich faszinierend, finde ich. Das ist so ein Schnarren, der Warnruf von denen. Ich spiele das mal ab.
Klingt sehr mechanisch.
Und die sind auch gerne in Trupps unterwegs und fressen im Winter an Misteln tatsächlich. Also die machen dem Namen alle Ehre. Also nicht under the mistletoe, sondern im Mistel.
Mittendrin.
Tree. Baum, wo Misteln drin sind. Fressen die gerne. Die Beeren sind auch wichtig für deren Verbreitung. Also durch den Kot, der dann irgendwie an andere Bäume an anderen Bäumen festklebt, wachsen eben auch wieder neue Misteln.
Misteln für alle. Ja, und damit kommen wir noch zu einer neuen Vogelgruppe, den eher kleineren oder den sonstigen Kleinvögeln. Und da möchten wir eine vorstellen, die man auch im Winter sehen und hören kann, obwohl man sie eher mit dem Sommer verbindet, ich jedenfalls.
Ja, ich verbinde sie aber auch mit dem Winter. Also wir sind bei den Ammern und zwar habe ich da die Goldammer noch rausgesucht. Den Gesang haben wir ja schon auch in der letzten Folge nochmal gehört, dieses berühmte Wie hab ich dich lieb oder als englische Version. Ich glaube, das war I want a bread but no cheese. Ich als Laktoseintoleranter sehr schön. Und ich habe jetzt mal den Ruf mitgebracht. Das ist so ein kurzes, explosives, weiß nicht, Pilit oder sowas. Hört mal rein.
Ja, also die etwas Geübteren unter euch erkennen wahrscheinlich schon, das handelt sich um eine Ammer. Aber ich muss auch gestehen, ich wüsste dann nicht, dass es gleich die Goldammer ist unbedingt.
Ja, ist ein bisschen Übung, aber ich finde diese Mehrstimmigkeit in dieser Stimme lässt sich ganz gut erkennen. Und ich finde da so am Futterhaus, gerade wenn Schnee liegt, so eine gelbe, so ein Goldammermännchen, wirklich, wirklich schön. Und ich würde sagen, das war jetzt unsere kleine Wintervogeleinheit. Jetzt machen wir nochmal ein, zwei durcheinander. Und jetzt hören wir mal.
Denn wir lernen vor allem durch Wiederholung.
Und wir werden auch gute Lehrer, Martin.
Ja, welchen Finken haben wir hier nochmal schnell?
Das war das Quäken.
Des Bergfinken.
Ja, so ist es. Und nächster.
Siehst du, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Was haben wir denn da?
Dann als Jip, Jip, Jip habe ich das geschrieben.
Dann war das, was war das noch schnell? Ich habe schon wieder vergessen. Ach, der Kreuzschnabel, natürlich.
Ich habe hier Gesten gemacht, weil ich genau. meine. Ne? Das war der Fichtenkreuzschnabel.
Ja, ihr seht, das ist nicht einfach mit den Stimmen, aber dafür machen wir das ja auch.
Eine letzte für dich, Martin.
Und für euch. Das müsste die Misteldrossel gewesen sein. So, das Mechanische.
Ja, und damit hoffen wir, habt ihr einen kleinen Einblick in die Winterstimmen bekommen. Und wenn ihr diese Sounds hört, dann habt ihr auch viel bessere Chancen. Erstmal freut ihr euch, weil ihr sie vielleicht erkennt oder denkt, okay, was war das jetzt nochmal? Das kenne ich nicht. Dann geht ihr hinterher und ihr beobachtet dadurch viel effektiver. Da findet ihr die Vögel. Und ich finde, im Winter hat man zumindest den Vorteil, auch wenn es vielleicht kalt ist, dass die Bäume kahl sind meistens, wenn es jetzt keine Nadelbäume sind, außer Lärchen, dann könnt ihr die Vögel auch gut entdecken und beobachten.
Ja, nehmt euch Zeit, lernt die Stimmen und dann seid ihr bestens vorbereitet für
das Wintervogelbirding.
Nabu-Gezwitscher.
Die Stunde der Wintervögel 2026 steht vor der Tür. Das Zählwochenende beginnend am 9., dem Freitag bis zum 11. Januar. Das ist der Sonntag. Zum 16. Mal könnt ihr rausgehen, Wintervögel zählen. Was ist die Stunde der Wintervögel? Das ist die größte naturkundliche Mitmachaktion. Letztes Jahr waren über 120.000 Zählende dabei am ganzen Wochenende. Wozu gibt es die Aktion? Es geht natürlich um die Frage, wie geht es unseren Siedlungsvögeln? Welche Wintergäste sind bei uns? Welche vielleicht weniger? Es geht vor allem um den Vergleich der Jahre. Der lässt nämlich eine Trendbeobachtung zu.
Auch solche Sachen wie Krankheiten, Invasionen von Wintergästen können anhand der Stunde der Wintervögel abgeleitet werden. Außerdem finde ich, ist es auch von der Achtsamkeit her und gerade wenn man vielleicht Kinder hat oder sich einfach mal eine Stunde Zeit nimmt und ihr müsst dafür auch nicht rausgehen, sondern ihr könnt in einem Wohnzimmer mit Blick auf einen Balkon, Garten, Park, was auch immer, euch eine Stunde lang entspannen und auf die Vögel konzentrieren. Und ich kann sagen, dass das wirklich sehr viel Spaß macht. Ich bin halt auch viel draußen oder gucke Vögel, aber wirklich einfach mal eine Stunde lang einfach zu gucken, was kommt da vorbei, welche Arten, ist wirklich schön.
Ja, mitmachen, ihr seht, ist ganz einfach. Wichtig ist, es muss ein Ort in der Stadt sein oder in einer Siedlung, in einem Dorf, wo ihr dann eben genau eine Stunde lang Vögel zählt. Wichtig ist auch, um Mehrfachzählungen zu vermeiden, dass ihr immer die höchste Anzahl gleichzeitig gesehener Individuen einer Art notiert und die dann dem NABU meldet. Ganz interessant, es gibt noch ein Angebot für Schulklassen, Schülerinnen und Lehrer, nämlich die Schulstunde der Wintervögel von der NAJU und die findet in der Zeit vom 12. bis zum 16. Januar statt. Melden könnt ihr alle Vogelzahlen sowohl aus der Schulstunde der Wintervögel als auch aus der Stunde der Wintervögel bis zum 19. Januar über unser Online-Formular oder über die Vogelwelt-App vom NABU.
Die App hat sogar ein kleines, wie sagt man, Facelift bekommen. Also da gibt es ein bisschen spielerische Elemente und ihr kriegt auch einen Orden und so. Also schaut da gerne mal rein. Macht es doch dieses Jahr über die App, wenn ihr es nicht sowieso schon macht. Und bei stundederwintervögel.de findet ihr ganz viele Hilfsmittel, Erklärungen, Anleitungen. Ihr findet den Vogeltrainer und auch Verwechslungskandidaten. Damit seid ihr bestens gewappnet für die Stunde der Wintervögel 2026.
Und vielleicht habt ihr ja auch Glück und seht unseren heutigen Bird of the Day.
Das wäre schön.
Vogel des Tages. Vielleicht hört ihr ihn sogar eher, als dass ihr ihn seht. Denn auch er ist relativ klar zu erkennen, wenn man erstmal weiß, wie er klingt. Also ihr hört schon, es ist sehr explosionsartig, hochfrequent und doch ziemlich einzigartig, würde ich sagen.
Das ist jetzt tatsächlich der Gesang des Vogels. Dieses scharfe Piks, Piks, das wäre nämlich auch der normale Ruf. Also ihr hört auch oft nur dieses Piks. Wenn er den Ruf aber häufiger macht und so einen schrillen Ton noch einbindet, dann ist tatsächlich der Gesang dieses Vogels. Und der ist auch im Winter zu hören. Also er fängt zumindest früh an, so ab Februar, sogar schon im Januar könnt ihr den teilweise hören.
Es ist ein ziemlich bulliger Vogel. Also wenn ihr den irgendwo im Baum sitzen seht, meistens sitzt er ziemlich weit oben, dann fällt er allein schon durch seine Größe und durch seine Bulligkeit auf. Er hat nämlich einen sehr, sehr großen, kräftigen Schnabel. Das verrät vielleicht auch schon, in welche Richtung es geht. Es ist ja quasi der König der Finken.
Das kann man so sagen. Und dieser Schnabel ist wirklich auch zu sehr viel Kraft fähig. Und dazu lese ich mal noch ein Kapitel aus dem NABU-Vogelbuch vor. Da geht es nämlich um die Beißkraft. Das Kapitel heißt Nussknacker. Kernbeißer machen ihren Namen. Okay,
das ist der Kernbeißer. Da haben wir wieder den Klassiker.
Wir sind echt nicht gut darin. Kernbeißer machen ihrem Namen alle Ehre. Mit ihrem massiven Schnabel können sie sogar die Kerne von Kirschen, Pflaumen oder Oliven im Süden aufbrechen. Dabei bauen sie einen enormen Druck auf, der deutlich stärker ist als die menschliche Beißkraft. Sie entspricht etwa einem Gewicht von 50 Kilogramm. Und das bei einem Vogel von maximal 75 Gramm Gewicht.
Also ganz toller Vogel. Er hat auch, wenn er fliegt, sehr auffällig weiße Flügelbinden. Dann könnt ihr ihn auch ganz gut erkennen. Und er hat wunderschöne, ich glaube, es sind die Armschwingen, so wunderschöne metallisch glänzende schwarze, fast wie abgeschnittene Handschwingen. Also ganz
so Dachziegel, so sieht das aus. Sieht echt cool aus bei den Schwungfedern und unser Beobachtungstipp, wenn ihr diesen Vogel sehen möchtet, der sieht echt cool aus. Geht in einen Wald und guckt oben an die Baumspitzen und hört auf dieses Geräusch. Also wenn ihr dieses Piks hört, dann könnt ihr den Vogel suchen. Häufig sieht man ihn auch fliegen und dann sieht man eben dieses helle Flügelfeld, was Martin schon beschrieben hat und einfach einen ziemlich massiven, kurzschwänzigen, dicken Fink.
Ja, schön zusammengefasst. Und wir hören ihn uns nochmal an, den Gesang. Ja, wenn ihr mehr zum Bird of the Day und zur heutigen Folge sehen und erfahren möchtet, dann schaut gerne beim NABU-Bundesverband auf Instagram vorbei. Da geben wir euch mehr Infos.
Ansonsten wünschen wir euch tolle Winterbeobachtungen, einen super Start ins neue Jahr. Abonniert gerne den Podcast, erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Schreibt eine Bewertung. Wir möchten dieses Jahr mindestens auf 1000 Bewertungen kommen. Helft uns gerne dabei. Aktiviert das Glöckchen.
Empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Schreibt uns bei vogelpodcast@nabu.de, falls ihr Anliegen habt. Und damit startet gut ins neue Jahr.
Macht's gut. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.